Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Markus und Valentin von Elektroautomobil, dem Magazin und Podcast rund um das Thema Elektromobilität und von Generation Strom, einem weiteren Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Wir haben letzte Woche ja schon angefangen, uns über die typischen Vorurteile und Klischees zu unterhalten, die Wasserstofffahrzeugen und Batteriefahrzeugen, also Elektrofahrzeugen ganz allgemein, landläufig so entgegenschlagen. In dieser Woche jetzt also der zweite Teil dieses sehr angenehmen Gesprächs. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Ja, wahrscheinlich ein großer Punkt ist natürlich das Laden von den Elektroautos. Ich erinnere mich an eine Dokumentation, die hat der Martin mir mal weitergeleitet, wo irgendein Reporter mit dem Elektroauto in Deutschland unterwegs ist und dann total gefrustet ist, weil er mit 15 Tankkarten umgehen muss und dann funktioniert nichts. Und dann regt er sich auf über diese Elektroautos, dass man dann nichts tanken kann und nicht weiterkommt und überall stehen bleiben muss. Und irgendwann trifft er die Familie im Tesla, die sagen, ja, wir haben das Problem nicht.
Ja, das ist so ein Klassiker, ne? Der Automobiltester, der das Auto nimmt, losfährt und sich dann so bei 10% Ladestand
fragt,
Laden nachdenken. Habe ich noch nie mir Gedanken drüber gemacht, aber ich fahre jetzt mal an eine Ladesäule und guck mal. Ja. Und die erste Reaktion als Elektroautofahrer ist dann natürlich, sich die Haare zu raufen und zu denken, wer geht denn so an eine Sache ran? Wie kann man so schlecht vorbereitet sein? Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass die Leute natürlich über Jahrzehnte sich an so eine Vorgehensweise gewöhnt haben, zu fahren. Und wenn irgendwie die Anzeige kommt, so jetzt Reserve, dann halt demnächst mal irgendwo nach einer Tankstelle zu suchen.
Und trotzdem noch irgendwie 150 Kilometer Reichweite.
Ja, genau. Und das ist halt so ein Punkt. Auf der einen Seite kann man da arrogant sein und sagen, informiert euch halt vorher. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, da hat Tesla vielleicht auch rechtzeitig erkannt, was richtig ist, nämlich das
Laden.
Ja, Kundenservice, praktisch die User Experience, wie man auf Neudeutsch sagt, halt wichtig ist und das Laden ein ganz, ganz essentieller Teil davon ist und dass man das den Kunden so leicht machen muss, wie es nur geht. Also im Optimalfall wie bei einem Tesla Supercharger, du fährst hin, da ist auf jeden Fall was frei, weil da stehen einfach 16 Ladeanschlüsse nebeneinander und dann steckst du ein und das Ding lädt und fertig. Mhm.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass Tesla den Vorteil vor allem auf der Langstrecke hat mit dem Supercharger. Ja. Wenn ich in der Stadt wohne, muss ich mich dann eben auch als Tesla-Fahrer irgendwann, also wenn ich jetzt nicht zu Hause laden kann oder ich irgendwo in der Innenstadt unterwegs bin und laden will, dann muss ich mich natürlich auch mal damit vielleicht auseinandersetzen. Und ich meine, es hat sich einerseits viel getan auf dem Markt. Man muss sich leider, oder ja, es ist nun mal so, wie beim Handyvertrag eben auch, oder wenn man sich einen Internetanschluss bestellt, ein bisschen mal damit auseinandersetzen, welche Apps und welche Ladekarten gibt es, welche Anbieter und was taugen die. Da kann man sich im Internet wirklich sehr gut belesen. Wir gucken auch, dass wir in unserem Magazin da regelmäßig Vorschläge unterbreiten. Aber es gibt ein paar große Ladeverbünde, die wirklich eine hohe Abdeckung haben. Mhm. Also es gibt ja welche, die europaweit so agieren, wie halt New Motion, der Klassiker, also heute Shell Recharge und Plug Surfing. Aber auch, da muss man wirklich mal die NBW an der Stelle loben, ja. Mit der Mobility Plus App, die kann ich mir sofort installieren auf dem Handy. Ich muss einmal meine Kontaktdaten und meine Bezahlmethode hinterlegen und dann kann ich sofort mit dem Handy den Ladevorgang starten und fertig. Das ist eine Sache von 5 Minuten, dann kann ich an den meisten Ladesäulen laden. Also da gibt es wirklich nur noch irgendwelche Dorfladesäulen, die da nicht abgedeckt sind, wo eben die Kleinstarterei dazugeschlagen hat.
Und da gibt es auch keine Preisüberraschungen.
Also genau.
Dieses viel dargestellte, da habe ich geladen und plötzlich musste ich 40 Euro zahlen für 50 Kilometer Strom. Das passiert einem mit so einer EnBW Mobility Plus auch nicht, weil die einfach an jeder Ladesäule den gleichen Preis haben.
Genau, den sehe ich vorher. Inzwischen haben sie es ja sogar auch Frankreich, Italien, Holland und so weiter ausgeweitet, plus eben den Dachraum. Also ich habe da inzwischen schon eine sehr hohe Abdeckung. Klar, wir haben auch schon mit uns im Podcast besprochen, das Thema Blockiergebühr ist wieder so ein Ding, was man von zwei Seiten betrachten muss. Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, hat sich das auf jeden Fall verbessert, dass es inzwischen einige gute Ladeangebote gibt. Nichtsdestotrotz, das Thema Ladesäulenverfügbarkeit ist immer noch ein Thema. Wir sind hier im Stuttgarter Raum sehr gut abgedeckt. Ich glaube auch München ist ganz gut ausgestattet, wobei es natürlich nicht heißt, dass es reicht. Inzwischen in der Stuttgarter Innenstadt kriegt man auch keinen Ladepunkt mehr, weil alles von E-Autos belegt ist. Sprich, der Ausbau muss nichtsdestotrotz massiv vorangehen. Gerade in der Fläche, auch in Ostdeutschland oder so, da gibt es in vielen Gegenden so gut wie nichts an Ladeinfrastruktur. Wenn, dann sind es irgend so eine Dorfladesäulen, die dann in keinem Netzwerk drin sind, die dann also niemand nutzen kann, außer die paar Leute, die beim
der Bürgermeister.
Stadtwerk sind. Ja, genau. Die also Bürgermeister-Ladesäulen, sagen wir immer.
Ja, genau, die Bürgermeister-Ladesäule. Ja. Also sowas geht halt nicht. Und das nächste ist natürlich auch, dass die Ladepreise, die müssen transparent sein. Das hat sich verbessert durch die kilowattstundenbasierten Abrechnungen. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist eigentlich der nächste Schritt, dass die Ladepreise irgendwo auf einem Niveau kommen müssen, dass sie eben auch, das Laden muss günstiger sein, als einen Verbrenner zu fahren. Und da sind wir natürlich auch an einem Punkt, wo einfach das Verbrennerfahren noch stark subventioniert ist, also mit Dieselprivileg und eben mit geringer CO2-Einpreisung und so weiter. Ja. Also es kann nicht sein, dass ich, wenn ich Ökostrom lade, mit einem sehr guten CO2-Fußabdruck, dass das dann teurer ist, als ein Rohöl, also einen fossilen Brennstoff zu verfeuern. Ja, das muss. Und das, denke ich, das trifft ja auch wiederum auf den Wasserstoff zu. Das muss ja genauso da irgendwann, wenn es mal eine richtige Bepreisung gibt, die gibt es ja im Moment noch nicht, muss es immer günstiger sein, ich sag mal, das weniger klimaschädliche zu verwenden, dass das ein Vorteil ist.
Ja, also die CO2-Bepreisung wird ja teilweise mit harten Bandagen auch gestritten. Wir haben es vor kurzem auch mal besprochen im Podcast, wo dann eben so die Meinung war, dieses Interviewgastes, den wir seinerzeit hatten, auch, dass der Preis, selbst der jetzt da eingefügt, führt wurde, viel zu gering ist und der eigentlich viel, viel höher sein müsste. Da kann man alles diskutieren, aber wie wir es ja auch vor kurzem schon mal besprochen haben, ja, selbst dieser relativ geringe CO2-Preis, der führt ja schon zu Erschütterungen und Veränderungen, wenn ich das mal so sagen darf, auch dass das eigentlich ein Argument ist, da behutsam vorzugehen, spricht ja nichts dagegen, den schrittweise noch hochzufahren, aber ich glaube jetzt mal so nicht überstürzt einzusteigen und mit vernünftigem Maß da einzusteigen, ist vielleicht gar nicht so die schlechteste
Lösung. Ja, beim Kohlestrom hat es ja eben schon erstaunlich gut funktioniert, trotz eigentlich viel zu geringer Bepreisung. Ist er eben schnell unrentabel gegenüber den anderen Alternativen.
Wobei ich mir da gar nicht sicher bin, ob das diese Energiebeaufschlagung ist, die wir jetzt haben, diese 25 Euro oder was sind es jetzt pro Tonne, sondern dass das da der Zertifikatehandel ist, der nochmal EU-mäßig.
Da wurde auch nochmal nachgezogen beim Zertifikatehandel, weil der war am Anfang auch wieder ein eigenes Thema eigentlich für sich, wie das funktioniert. Ja. Aber wurde auf jeden Fall nachjustiert und hat jetzt langsam fängt er an, seine Lenkungswirkung mal auch auszuspielen. Ja.
Trotzdem geht da natürlich noch lenkungswirkungsmäßig, glaube ich, wesentlich mehr. Und dann muss man auch weniger subventionieren durch Kaufprämien, wenn einfach prinzipiell die ökologischere Lösung die günstigere ist durch eben, eine umweltgerechte Besteuerung von CO2. Äquivalenz oder wie auch immer.
Das führt mich vielleicht, was mir gerade einfällt, das kann ich euch wieder so ein bisschen so reinwürgen. Ich habe vor kurzem auch gelesen, dass das irgendwie die Hauptquelle von Einnahmen für Tesla tatsächlich ist. Die machen also weniger Gewinn mit dem Verkauf ihrer Autos als mit dem Verkauf von Verschmutzungsrechten. Ist natürlich legitim, also ja, die wären doof, wenn sie es nicht machen würden, aber ja, es ist jetzt auch nicht die langfristige Lösung, natürlich auf das zu setzen.
Ja, richtig, ich meine, das wird oft so als Gegenargument oder als Negativargument angeführt, dass Tesla praktisch nicht mit den Autos Geld verdient, sondern mit dem Pooling sozusagen, dass sie anderen Autoherstellern, die noch Verbrenner verkaufen, ihre Emissionszertifikate sozusagen verkaufen. Aber auf der anderen Seite finde ich das vollkommen legitim, weil dann ist die Lenkungswirkung sozusagen erreicht, dass derjenige einen finanziellen Vorteil hat, der umweltfreundlichere Autos baut. Und solange eben die Batterien jetzt noch teuer sind, also das Invest in umweltfreundliche Technologien höher ist, dass man das kompensieren kann, dadurch, dass man eben davon profitiert, umweltfreundlicher zu sein, finde ich vollkommen legitim. Und letztendlich, je weiter die Technologie sich weiterentwickelt, umso unabhängiger wird Tesla dann natürlich auch davon, weil sie dann eben immer profitabler ihre Fahrzeuge auch herstellen können. Bisher sind sie noch nicht unbedingt da, dass sie profitabel Fahrzeuge verkaufen können, aber so langsam, also mit dem China Model 3 sind sie wohl jetzt an einem Punkt, wo sie zumindest einzelne Modelle mit Gewinn verkaufen können, und nach werden die sicher auch ohne Zertifikate weiter zu verkaufen schon schwarze Zahlen schreiben, plus noch zusätzlich eben Einnahmequellen haben aus diesen Zertifikaten.
Ja, das ist mal ein bisschen schwierig bei Tesla zu beurteilen. Schwankt natürlich auch stark von Quartal zu Quartal, muss man fast sagen. Was man bei Tesla immer berücksichtigen muss, dass sie halt auch gigantische Investitionen stemmen. Also sie bauen halt eine Gigafactory in China, die sie halt aus dem Boden stampfen, die ja jetzt auch schon Fahrzeuge produziert. Sie bauen eine bei Berlin in Brandenburg. Sie bauen jetzt in Texas an der Gigafactory, wo sie dann ihren Cybertruck, glaube ich, bauen wollen. Und das schlägt bei denen natürlich immer ziemlich zu Buche, weil die Fabriken, die hat eben ein VW-Konzern oder ein Toyota oder so schon. Oder die müssen ja eher dann gucken, dass sie ihre Fabriken ja schon wieder abbauen fast, je nachdem.
Die müssen natürlich auch investieren in Aufrüstung oder Renovierung in Anführungsstrichen der Fabriken, aber es sind natürlich
andere Summen und vor allem Verhältnis zum Gesamtkapital der Unternehmen. Und ich meine, es gibt immer mal so Analysen, wo dann berechnet wird, ja, was bezahlt denn eigentlich gerade Tesla gerade für die Batterien und was kostet, wie viel verdienen die haben eine Model 3, können sie jemand was verdienen? Das schwankt auch ein bisschen, ich glaube, hängt auch wieder stark annahmenabhängig. Aber ich denke, inzwischen mit bestimmten Modellen verdienen sie Geld. Also mit dem Model S, Model X verdienen sie sicherlich Geld. Beim Model 3 hängt es vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob jetzt der Kunde dann eben noch irgendwelche Extra-Packages da bestellt oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, also ich denke mal, der Aktienkurs von Tesla, der ist sicherlich ein bisschen überhitzt. Die sind ja jetzt gerade die Woche, glaube ich, in den S&P 500 aufgenommen worden. Also gehören zu den 500 wertvollsten Unternehmen der Welt. Nichtsdestotrotz, sie haben halt auch einen Gegenwert. Und sie haben ein großes Know-how, sie haben wirklich Fabriken stehen, sie haben das Supercharger-Netzwerk. Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur eine Bubble. Also da steht was hinter. Ob jetzt der Aktienpreis gerechtfertigt sei oder nicht, das ist keine Ahnung, ja. Aber
es ist immer eine Wette auf die Zukunft.
Es ist immer eine,
genau. Da geht man halt davon aus, dass sie wirklich extrem gut aufgestellt sind für die Zukunft.
Wird sich zeigen, ja.
Und das ist vielleicht doch der Unterschied dann auch zu dem von uns schon oft diskutierten Nikola, diese Trucks mit Wasserstoff hier auf die Straße bringen wollen und kurz nach dem Börsengang im Sommer ja auch einen Hype erlebt haben.
Ja.
Mit den ganz hohen Kursen. Und dann aber halt sehr schnell eigentlich dann auch zurück so auf den Boden der Tatsachen auch gekommen sind, wo die heiße Luft so ein bisschen auch rausgelassen wurde, auch von extern. Weil einfach dieser Gegenwert oder Sachwerte, die jemand in Tesla halt dann trotzdem schon hat, einfach da noch nicht vorhanden sind.
Das bringt uns vielleicht zum nächsten Punkt oder Vorurteil gegenüber Wasserstoff, dass da viel Hype einfach dahinter ist und so eine Firma wie Nikola praktisch sehr stark gehypt wird, aber jemand, dem man jetzt zuspricht, dass er sich vielleicht mit der Materie auskennt, wie Elon Musk, ist da ja sehr, sehr kritisch mit dieser Firma. Was ist denn eure Position zu Nikola? Da gab es ja jetzt auch wirklich viel, ich sag mal, in der Presse, nach der Bahnfahrt.
Also es ist natürlich wahnsinnig schwer, was über Nikola zu sagen. Ich glaube, sie haben sehr, sehr viel rein auf Projektmanagement fokussiert. Also irgendwie von dem einen kaufen sie das ein, von dem anderen lassen sie den Lastwagen fertigen und am Ende kleben sie nur noch ihr Logo drauf. Und da haben sie wahrscheinlich gedacht, das ist alles zu einfach. Und sie kommen damit durch. Ich glaube, was wichtig ist, dass man halt dieses grundsätzliche Phänomen Wasserstoff dann von Nikola trennt. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu der Elektromobilität, dadurch, dass Tesla da so erfolgreich geworden ist. Und da war es ja auch so, dass die an, in den ersten Jahren wurde ja immer gesagt, die werden pleite gehen und die werden niemals ein Model S ausliefern. Dann, als sie es ausgeliefert haben, werden sie niemals ein Model X ausliefern. Und so ging es dann die ganze Zeit durch, bis sie halt Fuß gefasst haben. Und das hat dieses Thema Elektroauto wahnsinnig befördert. Dass man da eben wirklich diesen Polarstern hat im Prinzip, der die ganze Autoindustrie leitet. Und der auch das Elektroauto...
Ja, genau.
Der auch das Elektroauto so sexy macht. Mhm. Das ist natürlich auch ein Punkt, den gibt es in der Wasserstoffwelt nicht. Und da hat Nikola natürlich versucht, mit viel Marketing in die Richtung zu gehen. Allerdings haben sie sich halt verzettelt. Und der andere Punkt ist natürlich, sind Lastwagen jetzt wirklich so sexy. aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn du eben auch so gesamthaft auf dieses Thema Wasserstoff blickst, gerade auch mit dem, was wir vorher gesagt haben, dass Wasserstoff wahrscheinlich für die Zwischenspeicherung von den erneuerbaren Energien wichtig sein wird, da glaube ich schon, dass da auch ein Platz in der Mobilität gerechtfertigt ist. Es wird garantiert nicht so sein, dass irgendwie 100% der Mobilität mit Wasserstoff abläuft. Und ich verstehe in der Hinsicht auch den Elon Musk, der natürlich sagen muss, wir müssen uns fokussieren. Er kann jetzt als Tesla nicht sagen, wunderbar, Wasserstoff ist eine super Technologie, liebe Leute, kauft euch keine Teslas, wartet drauf, bis die Wasserstofffahrzeuge da sind. Aber wenn ich mir dann natürlich so Lastwagen anschaue, wie diesen Tesla Semi, wo du tonnenweise Batterien drin hast, da kommt man schon ans Überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist, so viel von dieser Gesamtmasse vom Fahrzeug für Batterien aufzuwenden und die dann auch natürlich auch laden zu müssen. Also ich habe einmal gehört, eine Ladesäule, sozusagen Schnellladesäule für so ein Tesla Semi, hat eine Anschlussleitung von einem mittleren Dorf bis Kleinstadt.
Da warst du im Megawattbereich sicherlich.
Ja, und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, das alles aufzubauen.
Zu Nikola vielleicht noch, das finde ich noch ganz wichtig zu erwähnen, auch, dass die ja nicht tot sind. Die machen ja nach wie vor weiter und sind auch auf dem Weg. Was man natürlich schon sagen muss, war sicherlich deren Absicht, aber es ist halt jetzt so passiert. Die haben halt mit ihrer typisch amerikanischen Silicon Valley Startup-Art ja, viel Wind machen, viel Tamtam, viel Show, eine große Erwartungshaltung aufgebaut, die dann halt leider ja relativ leicht eigentlich mit so einem Piekser halt in den Luftballon auch dann zum Platzen gebracht werden konnte. Und das hat natürlich schon, muss man glaube ich ganz ehrlich sagen, auch dem Thema Wasserstoff nicht unerheblich auch im Ganzen so geschadet, weil diese Trennung, wie sie der Johannes angesprochen hat, die wäre natürlich gut und die ist auch sinnvoll, aber die ist, ja, glaube ich, gerade halt so beim Otto Normal Fernsehschauer hier in Deutschland nicht vorhanden. Und der sagt sich natürlich, vielleicht zu einem gewissen Teil, aha, jetzt ist irgendwie klar, dieser Wasserstoff, das ist ja alles Betrug. und was dann natürlich jetzt nicht mehr gesehen wird oder was viele jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, ist, dass die Nikolas ja trotzdem weitermachen und dass die auf dem Weg sind und dass die jetzt auch eine neue Führung haben, die aus meiner Sicht da halt viel pragmatischer, realistischer einfach an die Sache rangeht und vielleicht auch diese Sexiness, die es halt ja, vielleicht auch nicht gibt für die LKWs, da muss man vielleicht dann auch mal ehrlich sein, ja, so ein bisschen zurückfährt und sich auf die Technik halt besinnt. Und das ist, glaube ich, ein Weg auch, der dann sehr zielführend ist. Und ich könnte mir schon nach wie vor vorstellen. Ich glaube, dass die Chancen gar nicht schlecht sind, auch dass Nikola dann mittelfristig da auch Erfolg hat. So ist es nicht. Also könnte ich mir schon vorstellen.
An sich spricht ja auch eigentlich nichts dagegen. Ich glaube, was man schon ein bisschen auch aus unserer Diskussion merkt, dass eigentlich die Richtung für Wasserstoff viel stärker eben Richtung Schwerlastverkehr geht und sagen wir mal, Anwendungen, wo sehr hohe Energiemengen benötigt werden. Wo ich auch
oder halt dieses typische Vertreterfahrzeug ist ja auch sowas.
Genau, das ist was ja in der Praxis ja auch wirklich eine Randanwendung ist. Mhm. Also das sind ja, da fallen halt irgendwie 5% der Fahrzeuge drunter, die wirklich nennenswerte Kilometerstrecken fahren und wo es vielleicht auch wenn der Markt dann solche Fahrzeuge anbietet und das für Kunden interessant ist, sollen die das ja kaufen. So what, ja, spricht ja nichts dagegen. Mhm. Aber auch gerade jetzt Richtung so Schwerlastverkehr, wo ich es auch wirklich spannend finde, die Entwicklung zu sehen, wo ich auch selber unentschlossen bin, was wird denn jetzt vielleicht die Lösung sein? Oder wird es eben, das wird sicherlich eine Mischung geben. Nur wo ist so diese Schwelle, wo eigentlich klar ist, na, da ist die eine Technologie einfach überlegen und wo ist die andere? Vor kurzem hätte man wahrscheinlich noch gesagt, na, alles, was mit LKWs über, keine Ahnung, 300 Kilometer ist, ist mit Batterien völlig unrealistisch. Inzwischen hat selbst Daimler, und die sind jetzt nicht gerade auch dafür bekannt, dass sie jetzt ja völlig da, sag mal, Luftschlösser vielleicht nur malen, schon angekündigt, dass sie mit den E-Aktros, also die Batterieversion, die es ja einmal jetzt schon im Kundenbetrieb ist, gibt, in kleinerer Stückzahl, aber eben auch so eine Long-Haul-Variante planen, die dann rund 500 Kilometer schaffen soll. Und ich denke, da ist Daimler auch grundsätzlich eher etwas konservativer unterwegs, aber vielleicht auch realistischer. Und darüber hinaus dann eben Wasserstoff wird.
Ja.
Und wo sie jetzt zum Beispiel auch mit flüssigem Wasserstoff dann arbeiten wollen, mit Volvo zusammen. Ja. Und ich glaube fast, dass jetzt dieses Unternehmen, was einerseits genau weiß, wie man LKWs baut, Volvo Trucks weiß das natürlich genauso, die haben großes Know-how, die haben die Kunden, die haben die Servicezentren, dass vielleicht diese Ankündigungen nachher interessanter zu beobachten sind, als was vielleicht jetzt ein Startup dann plant. Trotzdem muss man irgendwo auch wieder die Zeithorizonte sehen. Bei Daimler sagt, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts wird es was mit dem Wasserstofftruck. Also es kann auch dann 2029 werden. Und der E-Aktros, der geht jetzt nächstes Jahr, also die für kürzere Strecken, in Serienfertigung, und die Longhaul-Variante weiß ich jetzt nicht genau, aber auch relativ zeitnah, und wo ja auch die Batterietechnik sich wieder weiterentwickelt. Also selbst da in Bereichen, wo ich selber auch noch vielleicht vor einem Jahr gesagt hätte, oh, na, das wird auf jeden Fall Wasserstoff werden, bin ich mir inzwischen nicht mehr so ganz sicher. Und nachher ist natürlich der LKW-Markt immer noch sehr spannend, weil er ist eben nicht sexy, und das ist ein reiner, also er wird nicht von Privatkunden betrieben, wo ja im Pkw-Kauf steckt eine sehr hohe emotionale Komponente. Ja. Deswegen kaufen sich die Leute eigentlich fast immer Autos, die sie gar nicht brauchen.
Ja.
Bei Truck sieht es anders aus. Da kauft man genau den LKW, der die Anforderungen erfüllt, und dann der am wenigsten Cent pro Kilometer kostet.
Ja.
Und das ist natürlich, abseits vom Diesel, ist gerade alles teurer als Diesel. Brauchen wir uns nichts vormachen. Der Diesel ist einfach unfassbar billig, hochsubventioniert eben auch. Und da sind wir wieder beim Thema CO2-Bepreisung oder andere Anreize. Irgendwo muss ja das mal kippen, weil sonst kann ich, natürlich ist es immer noch am billigsten, einen fossilen Energieträger zu verfeuern, weil der ist eigentlich, der ist ja schon besteuert und so weiter. Wenn ich das nehme, wie es aus der Raffinerie kommt, dann kostet ja so ein Liter Diesel, ja, keine Ahnung, 30 Cent oder so, ja. Also so billig kann ich ja fast keine andere Energie mehr herstellen wie so ein Dieselmotor oder so ein Dieselkraftstoff. Ja.
Nichtsdestotrotz, was ich da noch hinzufügen würde, ist, dass ich da gar keine so strikte Trennung sehe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch dann Leute geben wird, die eben in der Stadt wohnen, die keine Garage haben, keinen eigenen Ladeanschluss, die vielleicht auch nicht in der Arbeit dann jeden Tag laden können oder eben auch nicht jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit fahren wollen, aber trotzdem ein Auto haben wollen oder brauchen, dass die eben dann auch sagen, gut, dann nehme ich mir ein Wasserstofffahrzeug, weil da habe ich halt diese 600, 800 Kilometer Reichweite, und wenn ich dann mal leer bin, dann habe ich innerhalb von 3 bis 5 Minuten wieder die Reichweite. Und muss nicht eben eine Ladesäule suchen irgendwo in der Stadt, dann da 2-3 Stunden stehen oder eben so eine Schnellladesäule, wo ich dann irgendwo auf dem, im Industriegebiet für 30, 40 Minuten rumsitze. Insofern würde ich da nicht unbedingt sagen, das ist rein fokussiert auf Leute, die 1000 Kilometer am Tag fahren oder Lastwagen. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich ja, jeder wird seine eigene Entscheidung treffen.
Wobei ich inzwischen halt bei dem Thema, was ist auch, das ist ein wichtiger Punkt, ja auch wirklich die Leute, die jetzt nicht zu Hause laden können, für die ist auf jeden Fall Reichweite erstmal Entspannung. Also wer nicht sich jeden Tag um einen Ladeplatz kümmern muss, ist es entspannter, wenn man ein bisschen mehr Reichweite hat und weiß, okay, ich habe meine 50 Kilometer, die fahre ich am Tag. Ich habe Reichweiten inzwischen ja auch im E-Auto problemlos von 300 Kilometern und mehr. Gibt genug Autos, die auch schon 400 schaffen. Das heißt, da, wenn ich 50 Kilometer mal ansetze, dann komme ich selbst, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, damit 6 Tage ungefähr aus. Und deswegen halte ich es auch für eine sehr wichtige Entwicklung, die jetzt auch hier wieder in Baden-Württemberg stark durch die NBW getrieben wird, Schnellladeparks in den Städten zu bauen, also wirklich in der Innenstadt, wo ich dann eben meine, sage ich mal, eine Stunde vielleicht lade an der Schnellladesäule. Da kriege ich eigentlich jede Batterie komplett voll. Und in einer Stunde in der Innenstadt zu verbringen, ist jetzt nicht das Problem. Also ja, genau. Das ist andere Zeitnutzung,
als wenn ich... Corona.
Ja, genau, klar. Das ist natürlich gerade wirklich doof, aber ich meine, keiner steht gerne eine Stunde im Industriegebiet rum, man kann wirklich nichts machen. Ja, oder dann auf so einem ollen Rasthof. Aber in der Innenstadt ist es natürlich extrem komfortabel und ich glaube, das ist auch ja, diese Ladeparks, die will die NBW ja in ganz Baden-Württemberg ausrollen, in vielen Städten, eine wichtige Entwicklung. Was zumindest auch wieder das ein bisschen ja, die Attraktivität erhöht, batterieelektrisch zu fahren. Weil wie gesagt, Schnellladen ist heute Standard. 300 Kilometer sind für die meisten Fahrzeuge gar kein Thema mehr. Und wo sich das auch wieder so ein bisschen dieser Vorteil da auch wieder ein Stück weit relativiert. Aber ich gebe dir natürlich recht, die Wasserstoffautos, die es gibt, wie den Hyundai Nex oder den Mirai, steht ja auch jedem offen, so ein Fahrzeug zu kaufen. Wobei ich dann wieder entgegenhalten möchte, na gut, aber dann ist es fast aufwendiger, eine H2-Tankstelle zu finden,
als eine Schnellladesäule.
Im Moment auf jeden Fall richtig, genau. Aber da gibt es ja auch also große Pläne. Da soll viel Geld in die Hand genommen werden. Also diese Situation mit den fehlenden Tankstellen, die aktuell auf jeden Fall noch vorhanden ist, die wird sich so in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall ja auch, zumindest wenn die Pläne, die jetzt gemacht wurden, auch tatsächlich umgesetzt werden, ja, wird dann deutlich ändern.
Warte mal, das wichtigste Argument hast du ja noch ganz vergessen.
Oh Gott, ich habe
eins vergessen. Das höre ich immer gegen Batterien in meiner Arbeit. Also einmal sind die natürlich furchtbar umweltschädlich, verbrauchen viel zu viel Ressourcen und die armen Kinder müssen im Kongo arbeiten.
Ja. In den Minen quasi für den.
Ja, okay, ja, das sind natürlich die. Also grundsätzlich, erstmal kann man es ja, wenn man sich diesem Argument mal positiv nähert, kann man es ja nur begrüßen, dass wir uns mal Gedanken machen in unseren Industrieländern, darüber mehr machen, wo wir unsere Rohstoffe für unsere Fabriken herbekommen. Also ist ja erstmal begrüßenswert. Wir machen uns, überlegen uns, wo kommen eigentlich unsere Ressourcen her für unsere. Für unsere Stahlproduktion, für alles Mögliche. Aber eigentlich gucken wir jetzt in dem Fall natürlich nur auf die E-Autos und blenden alles andere aus. Aber grundsätzlich ist es ja gut.
Ja. So. Ich erinnere mich, dass vor gefühlten 10 Jahren meine Mutter mir mal so einen Zeitungsartikel hingelegt hat darüber, wie Kinder im Kongo dann das Tantal und Kobalt und was weiß ich ausgraben für Handys, für Smartphones. Interessierte die letzten 10 Jahre aber niemanden. Und jetzt kommen die Elektroautos und die gefährden eine Branche, an der viel Geld hängt.
Und dann ist natürlich der nächste Argument, das immer wieder auftaucht.
Aber vielleicht noch kurz
zu dem Argument.
Also es ist auf jeden Fall valide und es ist echt wichtig, darüber zu sprechen. Und es ist wichtig, da was zu machen. Und deswegen, wie Markus sagt, ist es sehr positiv, dass wir darüber sprechen, erstmals in der Autoproduktion.
Ja, überhaupt in der Industrialisierung.
Wo kommen die Rohstoffe her? Wie kriegen wir das hin, dass die möglichst umweltfreundlich und menschenrechtskonform hergebracht werden? Und ich finde, das ist wirklich eine sehr große Chance auch, dass wir in Zukunft an vielen Fronten besser werden, sozusagen, nicht nur beim CO2-Ausstoß.
Genau, vielleicht einmal kurz nochmal zu belegen, also die deutschen Hersteller haben dieses Thema ja auch erkannt und vielleicht ist ja auch gut, weil so viel drüber geredet wurde, weil das war Motivation, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt haben halt auch BMW, Daimler, VW-Konzern, das sind ja nun mal auch schon große Player, damit beschäftigt, okay, wie sourcen wir diese Rohstoffe aus also möglichst fairen Bedingungen. Das heißt, sie zum ersten Mal sind sie in dieser Versorgungskette eigentlich ganz vorne dabei und beziehen natürlich ihre Rohstoffe entsprechend aus großen Minen. Die sind auch alle nicht alle nur im Kongo. Es wird genauso auch in beispielsweise in Australien Kobalt zum Beispiel gefördert. Oder man kann auch Lithium kann man praktisch überall abbauen. Tesla will das einfach in Nevada, glaube ich, abbauen, weil das gibt es halt überall, mehr oder weniger. Und sprich, da war anscheinend der Druck groß genug, dass man sich aber darum Gedanken macht, wie können wir das machen? Weil letztendlich in diesem Maßstab, in dem Kobalt benötigt wird, beispielsweise, da betrachten wir jetzt nur ein Metall, das übrigens auch in jedem Verbrennungsmotor verbaut wird und was man auch braucht, um Kraftstoffe zu entschwefeln. Also mit jedem Liter Sprit, den man tankt, ist auch immer eine kleine Menge Kobalt drin, Restrückstände, die man einfach aus dem Auspuff haut.
Oder Kobold, wie die Annalena Baerbock sagen würde.
Ja, genau, der Kobold, den man da raushaut. Ja, genau. Dass die aus Minen kommen, wo eben nicht wo Kinder in kleinen Minen arbeiten, sondern wo wirklich mit großem Gerät das abgebaut wird. Ja. Tatsächlich kommt wohl viel Kobalt, der eben aus diesen ja wirklich schlimmen Arbeitsbedingungen kommt, wird häufig über chinesische Sublieferanten dann sozusagen auch abgebaut oder weiter vermittelt, sage ich jetzt mal, und landet vor allem halt auch in so Billigelektronik, so Wegwerfelektronik. Ja. Und da müssen wir uns wieder auch alle an unserem eigenen Konsum mal orientieren, wie sinnvoll ist es immer, irgendeinen billigen Schrott zu holen, der dann irgendwie nur einen Tag funktioniert und dann schmeiße ich ihn weg oder irgendwie welche Werbegeschenke, die 3 Tage funktionieren und dann Schrott sind. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, der Druck hat immerhin dazu geführt, dass man darauf guckt. Ich würde mir wünschen, dass wir genauso intensiv auch bei allen anderen Produkten, die wir konsumieren, drauf schaut, auch bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, was aktuell eigentlich kaum passiert. Also da wird nicht überlegt und nachgeprüft, wo die Materialien herkommen. Und zu guter Letzt sind eben Batterien recycelbar. Ist ja auch, ich will diese Frage, ja, wir produzieren so viel Batterieschrott und das landet dann irgendwo gleich auch noch mit den Kräften, weil das schließt sich da mal mit an. Wir haben inzwischen in Deutschland einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Batterien zu recyceln, die das auch zusammen mit den Autoherstellern tun. Und da hat man sehr hohe Recyclingquoten. Man ist dabei, quasi aus recyceltem Material schon wieder neue Zellen herzustellen. Aktuell fehlt, also es gibt schon Anlagen, die durchaus im industriellen Maßstab dies tun, nur denen fehlt aktuell noch die Masse an Batterien, weil so viele Batterien sind ja noch gar nicht schrottreif. Und klar, es geht auch mal eine Batterie kaputt, das ist so, und dann muss die recycelt werden, das sollte auch unbedingt Pflicht werden, also wo ich auch die Politik in die Pflicht nehmen will, das zu fordern, dass hohe Recyclingquoten umgesetzt werden und Recycling wirklich Recycling ist und nicht thermische Verwertung oder ich kann das alles auf einem Schiff einmal um Globus, das ist für mich kein Recycling, sondern wirklich eine weitere Nutzung dieser wertvollen Materialien und das muss sich eben dann natürlich auch irgendwo lohnen. Also die Technologie ist da. Second Use haben wir hier noch gar nicht betrachtet, dass ich die Batterien ja auch in Stationärspeichern nochmal weiter verwenden kann. Ja. Wird auch häufig immer bei Studien unterschlagen, die Zweitnutzung.
Ja.
Und dann kommen die in Schrott. Da können wir, im besten Fall kann man vielleicht sagen, dass eine Batterie 20 Jahre hält und selbst wenn es nur 15 ist und sie dann ordnungsgemäß recycelt wird, dann haben wir die Chance, hier wirklich eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Und der Druck sollte auch weiterhin da sein, das genau zu beobachten. Aber wie gesagt, da sollte man eben das nicht nur das Elektroauto im Detail betrachten, sondern andere Fahrzeuge auch und auch letztendlich Brennstoffzellenfahrzeuge. Auch die benötigen ja seltene Erden für die Motoren, für die E-Motoren. Die benötigen Rohstoffe für die Brennstoffzelle, Carbon-Tanks und so weiter. Auch da kann man überall genau nachschauen. Und das gehört eigentlich da dazu, also in allen Richtungen.
Und letztendlich ist man da wieder bei der gleichen Argumentation wie mit dem grauen Wasserstoff oder dass man eben nicht Strom tanken soll, der nicht grün ist. Wir können ja nicht wirklich warten, bis alles 100% passt und dann erst anfangen, sondern man muss wahrscheinlich jetzt schon eben diese Industrie zum Laufen bekommen und dann eben mit dem Volumen, das existiert, eben diese Veränderung zum Positiven gestalten.
Absolut. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend und bemerkenswert überhaupt, dass es diese Diskussion jetzt so stark gibt. Ja, wie ihr es auch schon richtig gesagt habt, ist auf der einen Seite natürlich super, auch dass das in unser Bewusstsein jetzt mal rückt und wirklich halt nachgeforscht wird, wo kommen denn die Rohstoffe her, wie werden die verarbeitet, wie sind die Transportwege. Aber das ist, also ich will jetzt nicht zu politisch oder philosophisch werden, aber vielleicht nur der eine Hinweis, ist aus meiner Sicht vielleicht sogar ein Nachteil dieser starken Bewegung hin in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter, weil dadurch jetzt einfach die moralischen Ansprüche so hoch sind, dass man einfach sehr leicht da scheitert. Und man sieht einfach, es gibt die perfekte Lösung, zumindest im Moment jetzt noch nicht. Es gibt jetzt nicht das super Auto irgendwie, was nur aus Müll irgendwie gebaut wird und kein Gramm irgendwie halt CO2 und Strom ist alles nur aus Windkraft und keine Transportverluste. Ja, so weit sind wir einfach noch nicht. Und ich glaube, dass das was ist, was sich viele einfach mehr klar machen müssten, einfach, dass die Ansprüche, die man da stellt, auch realistisch irgendwie sein müssten oder sollten. Und das gerät leider, so erlebe ich das ganz persönlich zumindest, so etwas auf den Blick. Man hat jetzt die ganz, ganz hohen Ansprüche, will die Welt retten, was ja auch ein legitimes Ziel ist, aber so die Pragmatik, die fehlt mir an der einen oder anderen Stelle.
Ja, ich denke, du hast es ganz schön gesagt, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, vor allem meiner Meinung nach eben auch nicht die eine perfekte Lösung für alle, sondern für den einen ist vielleicht das eine das aktuelle Optimum und für den anderen das andere. Ja. Und das ist vielleicht auch ein versöhnendes Wort jetzt in Richtung Batterie oder Brennstoffzelle, dass es eben sicher Anwendungsfälle oder Kunden gibt, für die das eine besser ist als das andere und genauso andersrum.
Und umgekehrt, ja, absolut.
Ja. Und dass man wirklich von Fall zu Fall gucken muss, was ist denn jetzt besser?
Ich denke, sobald es überhaupt zu einer Verbesserung führt, genau, auch Richtung CO2-Bilanz und Ähnlichem, ist es ja auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Und damit kann man die Messlatte schon mal wieder ein bisschen nach unten ziehen. Ja.
Ich denke, das Schlechteste, was man machen kann, ist, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, genau, ja, man kann ja eh nichts machen und die perfekte Lösung gibt es nicht. Also warte ich einfach und das ist auch so, ich sag mal jetzt noch eine kleine Spitze, das ist so das dümmste Argument pro Wasserstoff, was ich immer höre, ist so, ich warte auf das Wasserstoffauto, weil das ist
ja viel besser. Ach, da sind wir uns einig, dass das mache ich. Aber,
genau, das ist ja ein Argument, das im Prinzip sowohl für Elektroautomobil als auch Wasserstoff gilt, was ja auch jetzt immer wieder ins Feld geführt wird. So, wir in Deutschland haben den Dieselmotor perfektioniert und jetzt machen wir den selbst kaputt. Und eigentlich sollten wir ja gar nicht die Elektromobilität jetzt in beiden Varianten fördern, weil wir damit 800.000 Leute quasi arbeitslos machen.
Ja.
Und das ist ja genau dieses Argument, das letztendlich den eigenen Tod befördert. Dass man sagt, wir schauen nicht mehr in die Zukunft, weil die Vergangenheit so schön ist. Und wird schon alles irgendwie gut werden, wenn wir die Augen zumachen.
Dann gegen die Wand laufen.
Ja, genau. Ja, ich denke, damit sollten wir es vielleicht auch dann auch gut sein lassen. Es waren super spannende Diskussionen.
Absolut.
Ja. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, das sage ich ganz ehrlich.
Ja,
war echt schön, mit euch hier zu sprechen, uns hier auszutauschen. Vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Ja, vielen Dank, dass ihr da so auch so kompetent hier diskutiert. Ich hoffe, dass wir auch das ein oder andere so beitragen konnten. Ja,
sicher, wir können auch, das nur zurückgeben. Empfinden das genauso.
Nee, war ein sehr schönes
Gespräch. Das ist toll.
Ja, ich glaube, es war sehr auch schön, sehr interessant nachher für die Hörer, mal diese beiden Seiten einfach zu beleuchten.
Ja, vielleicht können wir das bei Gelegenheit wieder nochmal wiederholen. Ja, vielleicht ergibt sich mal wieder die Gelegenheit. Wir von der Hydrogen Bar spielen an dieser stelle normalerweise so den Ball jetzt ein bisschen an die Hörer zurück. Schreibt uns gerne an die bekannte Mailadresse kontakt@hydrogenbar.de eure Fragen, euer Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr irgendwelchen Input habt, wie gesagt, oder irgendwelche Fragen, schreibt uns das auf jeden Fall. Wir behandeln das dann auch in, ja, irgendwann.
Zeitnah.
Ja, genau.
In der Zukunft.
Und ansonsten, ja, von meiner Seite einfach nochmal vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Möchte einer von euch noch irgendwas sagen?
Ja, wir möchten uns auch bedanken bei euch und natürlich bei den Hörern und Hörerinnen.
Genau, ja, und hoffen auf, das Thema wird weiter interessant sein. Also da wird uns auch nicht der Gesprächsstoff ausgehen. Und
das glaube ich auch.
Können wir sehr gerne mal wieder drüber reden. Ich denke, da tut sich so viel. Das bleibt spannend.
Ja, super.
Das alles auf jeden klar. Fall.
Na dann, schönen Tag.
Genau, einen guten Morgen noch, na Johannes.
Dir genau, China. Ja, guten Morgen.
Ja, nein, ich gehe jetzt ins Bett. Ach
so. Guten Abend.
Lohnt sich das noch, jetzt ins Bett zu gehen?
Dann so, dann. Ja, für ein paar Stunden geht's schon. Okay.
Okay. Gut, na dann, macht's gut und bis bald. Und
Servus. Bis bald.
Ciao. Tschüss. Ciao.